Dieses Thema hat mich ganz, ganz neu beschäftigt. Hast du dein Gold für den Herrn verloren? Vielleicht denken jetzt einige, was ist das für ein komischer Satz, was für ein Gold? Ja, ich habe kein Gold. Ich denke, dass ihr das nachher verstehen werdet. Ich lese uns eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 18, Vers 16. Und dort steht: Außerdem ließ er damals, das war Hiskia, das Goldblech an den Türen und Pfosten vom Haus Jahwes abreißen, das er selbst erst hatte überziehen lassen, und übergab es dem Assyrerkönig. Ich weiß nicht, inwieweit ihr in eurer Bibel zu Hause seid. Ich hoffe, dass ihr auch das Alte Testament liest. Und das Buch der Richter gibt uns ja Einblicke in einer Zeit von Salomo bis zur babylonischen Gefangenschaft, also so um die 930 bis 580 vor Christus, eine lange Zeitspanne. Und da war ein Mann, ein König, Hiskia, eigentlich, der zählte zu den besseren Königen. Wir hatten ja nach Salomos Tod das Nord- und Südreich. Nordreich waren 10 Stämme, da gab es durchgehend nur gottlose Könige. Und im Südreich, mit der Hauptstadt Jerusalem, dort in Juda, war Benjamin und Juda die beiden, ja. Und da gab es immer mal wieder ein paar, die ganz gut waren, aber überwiegend waren die auch nicht gut. Aber Hiskia zählte zu den Besseren. Und er hat einen guten Start gehabt, und irgendwann kam ja die assyrische Gefangenschaft. Assur hat dann angegriffen, die Assyrer haben angegriffen das Nordreich, und weil sie im Götzendienst verharrten, wurden sie abtransportiert nach Assyrien. Übrigens sind die nie wiedergekommen. Das passiert, wenn wir Kinder Gottes, wenn gläubige Menschen nicht auf den Herrn hören, dann kriegen sie die Rechnung, früher oder später. Das hast du in deinem Leben auch schon erfahren. Der Herr lässt uns manchmal an einer ziemlich langen Leine, aber Gott ist kein Hampelmann. Und Gott ist auch nicht jemand, der 5 Grad stehen lässt. Wir haben einen heiligen Gott. Und Gott hat einen langen Atem. Und Juda wurde eingenommen, und Hiskia hat ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Aber wisst ihr, in 2. König 18, Vers 12 steht, dass es wichtig ist: Weil sie auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, nicht gehört und seinen Bund übertreten hatten, nämlich alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie haben nicht gehört und nicht danach getan. Und deswegen ist das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft gekommen. Und dann kam der König von Assyrien, der Assyrerkönig, ja. Der kam zu Hiskia und sagte: Ich brauche mein Tribut. Und wenn nicht, mache ich dich platt mit meinen Worten jetzt, ja. Und eigentlich hätte Hiskia wissen müssen, ich mache das nicht. Aber wie das manchmal im Leben so ist, wir kriegen Angst. Der Teufel macht uns auch oft Angst. Und anstatt fest zu bleiben in dem Herrn, geht er diesen Kompromiss ein und geht ins Haus Gottes, im Tempel, und reißt das Gold ab. Das Gold, was ein Bild für Gottes Herrlichkeit und wunderbarer Macht ist. Er nimmt das Gold, was Israel den Herrn geweiht hat für den Tempel, und er gibt es den Feind. Er gibt es den assyrischen König. Und dann hält er eine große Rede, dieser Assyrerkönig, und wird immer stolzer. Er erzählt übrigens viel, was überhaupt nicht stimmte, ja. Er macht sich ganz groß und denkt, er ist jetzt der Größte. Und dann greift Gott ein und schickt in einer Nacht einen Engel ins Lager. Und in dieser einen Nacht schlägt dieser eine Engel 185.000 Assyrer. In einer Nacht. Ein Engel hat gelangt. Gott hat eingegriffen. Lieber Bruder, liebe Schwester, erinnere dich jetzt mal in diesem kurzen Moment an den Tag deiner Bekehrung. Erinnere dich mal an den Tag, als du Jesus Christus kennengelernt hast und du dein Leben ihm übergeben hast. Kennst du diesen Tag noch? Kannst du dich daran noch erinnern? Erinnerst du dich generell an diesen Tag noch? Oder ist es für dich schon zum alten Eisen, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wann ich mich bekehrt habe. Das ist, ja, ist einfach draußen, ja. Eigentlich sollten wir jeden Tag den Herrn danken für diesen Tag, als er in unser Leben kam. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus Christus in mein dunkles Erdendasein kam. Kannst du das bezeugen? Kannst du von dir aus sagen, das war der schönste Tag meines Lebens? Wenn du das nicht sagen kannst, hoffe ich, dass du heute nach dieser Stunde dein Leben Jesus Christus übergibst. Und vielleicht sitzt hier der ein oder andere drin, der sagt, du Christian, ich kann mich super daran erinnern. Aber mir geht's wie Hiskia. Ich habe nicht mehr auf die Stimme des Herrn gehört und in mein Leben sind Dinge hineingekommen und ich habe mein Gold, was eigentlich dem Herrn gehört, habe ich den Feind gegeben. Was ist denn zum Beispiel das Glaubensgold? Alte Dankes- und Glaubenslieder. Früher, als du dich bekehrt hattest, da hast du gesungen. Und heute? Früher hast du vielleicht beim Autofahren die alten Glaubenslieder gehört. Und heute? Darf ich dich mal fragen, singst du in der Woche mal Lieder für den Herrn? Wenn nicht, bist du arm dran. Loben zieht nach droben. Gewöhnt euch das wieder an. Die alten Glaubens- und Dankeslieder. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Halleluja. Ich hoffe, dass wir das nicht nur einmal im Monat beim Abendmahl singen oder so, sondern dass wir das öfter singen. Ich kann mich immer wieder gut erinnern an Geschwister, die viel gesungen haben. Ich singe auch sehr viel und ich höre sehr viel. Glaubenslieder. Ich könnte mir in der Woche gar nicht vorstellen, ohne Glaubenslieder zu leben. Es ist so herrlich. Es gibt so wunderbare Lieder, alte und neue, die einem so viel Kraft geben. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich mich so fertig mache, habe ich immer Glaubenslieder. Manchmal ganz alte Lieder, ja, ein bisschen modernere Lieder, gibt es auch super Lieder. Aber ich möchte die Zeit ausnutzen. Dein Kämmerlein für die stille Zeit, das war früher mal deine Goldgrube. Wie mancher Christ hat am Anfang seiner Bekehrung nicht genügend bekommen von der Bibel, hat sich Bücher gekauft, christliche Literatur, vielleicht hast du das auch gemacht, vielleicht hast du in deinem Schrank ganz viele Bücher. Und du hast am Anfang gelesen, konntest nicht genug bekommen. Und heute ist Staub auf diesen Büchern. Und dein Kämmerlein, was mal deine Zeit mit dem Herrn intensiv war, hast du dem Feind überlassen. Stattdessen ist deine stille Zeit die Glotze geworden. Der Fernseher oder ich weiß nicht was. Bruder, Schwester, hast du den Platz in dein stillen Kämmerlein aufgegeben? Früher hast du vielleicht gerungen, du hast Gebetszettel gehabt, du hast für Menschen gebetet, dass sie sich bekehren, du hast für Kranke gebetet. Du bist auf deine Knie gegangen, regelmäßig auf deine Knie. Und heute hast du vielleicht noch eine Minute Zeit zwischen Frühstück und Autofahren, so ein kurzes Stoßgebet zum Herrn zu bringen. Hast du dein Kämmerlein aufgegeben? Das Dritte. Dein Studium im Wort Gottes und guter christlicher Literatur. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal in deiner Bibel studiert? Für dich, nicht für andere, für dich. Wie oft sieht der Herr dich mit einer Konkordanz, dass du nachschlägst? Bist du weitergekommen? Wann hast du das letzte Mal dir ein gutes christliches Buch, vielleicht eine Lebensbiografie von Spurgeon, Wesley und Finney und wie sie alle heißen, gekauft? Wann hast du das letzte Mal ein gutes christliches Buch gelesen? Und das Letzte, dein Dienst für Jesus. Früher warst du der Erste, der dabei war, wenn man irgendwo hinging, Traktate verteilen oder wo auch immer. Volle Pulle für Jesus. Ich weiß noch, am Anfang meines Glaubenslebens, 24 Stunden volle Pulle, von Montag bis Sonntag, nur Feuer. Ja. Jede Stunde mitgenommen, auf den Straßen Traktate verteilt, bei den Obdachlosen. Ich bin bewusst mit der Bahn gefahren, um Menschen das Evangelium weiterzugeben in Form von Traktaten. Tanne Hanne, die heute leider nicht hier ist, die ist mit mir oft mitgefahren. Ich habe gesagt, Tanane, wir setzen uns in die Bahn. Mein Junge, du, irgendwann erschlagen sie uns. Ich sage, das macht nichts, das weiß der Herr, aber du kommst mit. Ja, ich komme mit. Und dann sind wir gefahren. Von hier bis nach Harburg, hin und wieder zurück. Aber nicht sitzen geblieben, sondern aufgestanden. Erinnere dich an deinen Dienst, den du mal hattest. Vielleicht hattest du irgendeinen Dienst für den Herrn. Und heute muss man dich überreden und fast schon zwingen, dich zu bewegen für den Herrn. Früher konntest du das nicht abwarten, zum Gottesdienst zu gehen, zur Bibelstunde zu gehen. Und heute hast du dein Gold für den Herrn verloren. Ich nenne uns jetzt mal ein paar Männer, wo das so passiert ist. Saul, sein Stolz und seine Ehrsucht brachen ihm das Genick. Dieser Mann. Thomas von Kempen hat einen wunderbaren Satz gesagt. Wo Demut ist, da ist steter Friede. Wo aber der Stolz herrscht, da ist Eifersucht. Da ist Zorn und eine ganze Hölle voll Unruhe. Er hatte einen sehr guten Start hingelegt, weil er demütig war. Er war der erste König Israels. Und in 1. Samuel 9, 21, dort steht, erstaunt erwiderte Saul, wie kommst du darauf? Ich bin doch nur ein Benjamiter. Ich gehöre zum kleinsten und unbedeutendsten Stamm Israels. Und meine Sippe ist eine der kleinsten von ganz Benjamin. Das war seine Antwort, als Samuel kam und ihn salben wollte. Merkt ihr das, wie demütig dieser Mann es aufzählt? Er war erstaunt. Ich? Unbedeutendsten, kleinsten Stamm. Er war demütig. Und der Demütige, dem schenkt der Herr Gelingen. Vielleicht hast du dein Gold verloren, weil du stolz geworden bist. Vielleicht bist du mal super angefangen und heute bist du nur noch am Diskutieren und machst andere Gläubige schlecht, damit du gut dastehst. Ich habe oft festgestellt, Menschen, die ständig über andere reden, machen das nur, um ihren eigenen Dreck zu verstecken. Ist mir auch schon mal aufgefallen, dass Menschen, wenn sie über andere reden, sich immer Leute raussuchen, die schlechter sind, oder? Oder hast du schon mal jemand gehört, dass er sagt, du, der Bruder Kuddel, der liest ja 5-mal die Bibel mehr als ich. Meist ist das, du, der Egon, der liest sie ja gar nicht. Wir suchen uns immer Leute raus, wo wir groß dastehen. Saul fing so gut an. In 1. Samuel 15, 17 steht, und Samuel sagte, als du noch gering von dir dachtest, wurdest du das Oberhaupt der Stämme Israels. Zum König hat Jahwe dich gesalbt. Aber dann wurde er stolz und ehrsüchtig. 1. Samuel 15, 12. Früher morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Man berichtet ihm, Saul ist nach Karmel gekommen. Und stell dir vor, er hat sich dort ein Denkmal aufgerichtet. Dann ist er nach Gilgal weitergezogen. Ein Denkmal. Stellt euch das mal vor, er hat ein Denkmal gemacht. Er war so von sich eingenommen, er hat Gott die Ehre weggenommen. Bruder, Schwester, wem gibst du in dein Leben die Ehre? Dir selbst oder dem Herrn? Manche Christen, wenn man ihnen genau zuhört, wenn sie reden, ja, hast du schon gesehen, die Ilse, die raucht immer noch und der Egon, der ist immer noch manchmal ein bisschen zu viel mit Bier unterwegs. Und die Helga erstmal, die flucht wie ein Rohrspatz. Müssen wir mal die Gegenfrage stellen, und du nicht mehr, liebe Schwester, lieber Bruder. Nein, ich nicht mehr. Genau. Und wer hat das in dir bewirkt, deine Macht? Nein, nein, das war der Herr. Okay? Und warum bist du so stolz und richtest andere ab, wenn der Herr dich frei gemacht hat? Also bist du doch stolz, oder? Wenn wir mit bestimmten Dingen nichts mehr zu tun haben müssen, dann sei dem Herrn dankbar. Aber vergiss nicht, ihm die Ehre zu geben. Und stell du dich nicht dar, als wenn ohne dich die Glaubensgeschwister Herrlichkeit aufhört. Es ist so ganz wichtig, Saul ist uns da wirklich ein negatives Vorbild, ja? dieses Denkmal. Und in 1. Samuel 15,30, er aber sprach, ich habe gesündigt. Er hat es erkannt, aber hört mal, was er sagt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Der Mensch ist voller egoistischer Impulse und trachtet unaufhörlich nach Selbstverwirklichung. Der Mann hat das auf den Kopf getroffen, den Nagel. Der sündigt, der Saul, weil er sich etwas aneignet, was er gar nicht hätte tun dürfen. Dann sagt er, ich habe gesündigt, aber was sagt er gleichzeitig? Aber Samuel, du musst mich ehren vor den Menschen. Ist ja, kritisier mal den Saul nicht zu hart. Wir sind sehr ähnlich wie Saul. Ja, Herr, ich habe gesündigt, aber du hast gemerkt, meine Frau, die hat mich auch so gereizt, ich musste schreien. Du hast es doch mitbekommen, oder Herr? Und ja, Herr, ich hab mich nicht richtig verhalten gegen XY, aber du hast auch gesehen, dass der nicht aufgehört, mich zu provozieren. Ich habe aber ist keine Buße. Merkt ihr das? Ich habe aber ist keine Buße. Da brauchst du gar nicht zu beten, das hört Gott nicht. Wisst ihr, was Buße ist? Ich habe gesündigt, Punkt. Nicht wie Eva. Ich war das ja nicht. Das war die Schlange. Adam, das warst du doch. Nein, ich war das nicht. Das war Eva. Die hast du mir doch gegeben. Ja, Eva, und was mit dir? Das war ich auch nicht. Ja, wer war denn das? Die Schlange. Der Mensch ist Weltmeister in Schuld zuschieben. Aber das ist das Problem bei vielen Christen. Die sagen, Christian, ich wäre auch so ein richtiger Mann Gottes, aber wenn du meine Frau kennenlernen würdest, das ist ein Drache. Sondern es liegt an erster Stelle an deiner Beziehung zu Jesus Christus. Und wenn du glaubst, ja, wenn mein Mann so wäre oder meine Frau so wäre, dann, sage ich dir jetzt schon, vergiss es. Jesus hat dich in deine Situation hineingestellt, um an dir zu arbeiten. Und vielleicht hast du ein schwieriges Umfeld. Und warum lässt er dich da? Das ist ganz einfach. Da musst du auch nicht, oh Herr, da muss ich jetzt eine Offenbarung haben. Das kann ich dir in 2 Sekunden sagen. Er lässt dich da drin, weil du zu stolz bist und er muss dich zerstören. Er muss dein Leben zerbrechen. Er muss deinen Stolz zerbrechen. Er muss dein Wesen zerbrechen, der voll ist mit Stolz und Egoismus. Und er formt dich in sein Bild. Und weil so viel von dir da ist, muss er so viel abschlagen. Viele Christen haben das noch nicht verstanden. Wenn du dich Jesus Christus hingibst, hast du nur ein Ziel. Nicht glücklich zu sein. Nicht das Ziel des Christseins. Glücklich zu sein, gesund zu sein, erfolgreich zu sein. Das ist überhaupt nicht das Ziel eines Christen. Das Ziel eines Christens ist, Jesus ähnlich zu werden. Nimm dieses Bild mit, dieser Bildhauer, der einen Klotz von Marmor vor sich hat und er haut und haut und haut und plötzlich kommt da eine ganz wunderbare Statue, ein wunderbarer Löwe raus. Und der Beobachter sagt, entschuldigen Sie mal, Sie haben hier gar keine Skizze. Woher wissen Sie, dass das ein Löwe ist? Das war doch nur so ein Bauklotz. Und jetzt hört euch diese Sache an, was der Mann sagt. Es ist ganz einfach. Ich musste von diesem Felsen, von diesem Block, von diesem Marmorblock alles wegschlagen, was nicht nach Löwe aussieht. Das war eine Antwort. Und das ist genau der Punkt, warum du in solche Situationen kommst. Gott muss wegschlagen. Er muss wegschlagen alles das, was nicht Christusähnlich ist. Das ist so ganz wichtig. Der dritte Punkt. Christen in Galatien. Sie verließen den Boden der Gnade und fielen in die Gesetzlichkeit. Galater 5, Vers 7. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Galater 3, die Verse 1 bis 4. Warum wollt ihr Christen in Galatien das denn nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so verblenden? Habe ich euch das Sterben von Jesus Christus am Kreuz nicht deutlich vor Augen gestellt? Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Soll das wirklich alles vergeblich gewesen sein? Das kann ich einfach nicht glauben. Ist wunderbar übersetzt. Das kann ich einfach nicht glauben. Ihr seid zur Freiheit berufen worden. Natürlich benutzen wir nicht unsere Freiheit, um in den Sünden uns zu suhlen. Aber manche sagen, ja, aber wenn das alles Gnade ist, man muss den Menschen schon ein bisschen Gesetze auflegen, sonst machen die ja, was sie wollen. Nee, das stimmt nicht. Ein Mensch muss verstehen, ein gläubiger Mensch muss verstehen, Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Ich komme nicht in den Himmel, weil ich jetzt anfange, auch die Gesetze zu erfüllen, was wir überhaupt nicht schaffen können. Jakobus sagt, wer alle Gesetze hält und ein Einschuldig wird, hat alle gebrochen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht anfangen, gesetzlich zu werden, dann neigen wir zu. Und die Phase habe ich auch in meinem Leben oft gehabt und die schleicht sich immer wieder rein. Kennt ihr das? Man fängt an, sein Leben zu ordnen. Und dann sieht man andere, die das Leben nicht ordnen. Und sofort spielen wir uns auf. Ja, aber es muss ja, wäre deshalb aber mal Zeit, dass du diese Dinge in dein Leben ordnest, oder? Wenn du Christ bist, dann musst du das tun, musst du das machen. Und dann fangen wir an, mit einem Katalog zu arbeiten. Als Christ darfst du nicht mehr, Punkt, Punkt. Und jetzt kommt alles. Du darfst keine Freude mehr haben, darfst dich nicht mehr nett anziehen, darfst nicht ins Kino gehen, darfst nicht lachen, darfst kein Bier mehr trinken, also ein Bier sage ich jetzt, oder zwei, ja, aber nicht betrinken, darfst das nicht mehr machen, als Christ darfst du dies nicht mehr machen, als Christ musst du das machen, dann hast du einen Sündenkatalog. Willkommen im Club der Pharisäer. Dafür hätte Jesus nicht sterben müssen. Dann erlöst du dich ja mit deiner Handlung nach den Gesetzen. Du kannst es nicht. Du kannst dich nicht selbst vor Gott gerecht machen. Brauchst du auch nicht. Das hat Jesus für dich schon längst getan, vor 2000 Jahren am Kreuz. Und das ist wichtig. Das heißt, die Galater hatten eine ganz große Gefahr. Die haben gut angefangen, die haben verstanden. Der Herr Jesus hat alles für mich vollbracht. Und dann haben sie plötzlich angefangen, sich immer mehr zu distanzieren von der Gnade. Und sie wollten die Macher sein. Ja, weil ich jeden Tag eine Stunde die Bibel lese, deswegen habe ich so eine Kraft geistlich. Ja? Ach so, wo ist denn deine Geistlichkeit gebaut? Es hängt an deinem Bibellesen, es hängt an deine Gebetsleistung, es hängt an das an. Du bist der Macher, dann erlöst du dich selbst. Versteht ihr? Und das ist ein ganz, 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 ganz dicht beieinander, dass man die Freiheit auch missbraucht. Genau, einige Christen, die sagen, naja, ich bin ja jetzt frei, kann alles machen, was ich will. Und dann sagt Paulus, das kannst du nicht, nicht alles erbaut. Und die wahre Freiheit, merkt ihr diesen Satz, die kann verzichten. Sieh mal, wenn ich mit einem Bruder oder einer Schwester zusammen irgendwo essen gehen würde und ich weiß, dieser Bruder und Schwester hat ein massives Problem mit Alkohol, dann werde ich beim Essen nichts Alkoholisches trinken. Nichts. Warum? Weil ich jetzt ein Heuchler bin und da wieder so? Nein. Ich möchte mein Bruder, meine Schwester in dem Moment kein Anstoß werden. Und weil ich frei bin, kann ich das. Wenn ich das nicht kann, bin ich ein Gebundener an der Sünde. Ja, wenn du zu Hause grillst, dann trinkst du doch auch mal ein Bier. Ja, aber auch nur dann, wenn in meiner Umgebung jemand ist, der nicht ein Problem damit hat. Ansonsten trinke ich eine Cola. Versteht ihr, was ich meine? Manche sagen, das ist ja geheuchelt, da machst du so, da. Nein, 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 das hat mit Heuchelei nichts zu tun. Das hat etwas zu tun mit den anderen wertschätzen. Ich möchte nicht einen anderen in Gefahr bringen. Ich bin davon frei, aber der andere vielleicht nicht. Und ich möchte meinem Bruder, meine Schwester nicht in Not kommen. Das ist das, was Römer 14 lehrt. Ja, und 15, ja. Das ist so wichtig. Das mussten die auch lernen, die Galater. Ja? Also die Galater. Und dann gibt es eine Sache, ach, das ist eine meiner traurigsten Stellen in der Bibel. Demas hat sich wieder in der Welt verlaufen. In 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10, da steht, Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist als an der kommenden. Da gibt es ein Zitat, hinter den Kulissen sieht es anders aus als auf der Bühne. Das kann ich nur bestätigen. Wie manch ein Christ macht äußerlich den geistlichen Hero. Und wenn man hineinblickt in sein Alltagsleben, dann gruselt es einen. Und ich sage euch das, nicht, dass ihr denkt, warum macht er dieses Bild? Ich habe nichts gegen dieses Auto, den hätte ich auch gern, wenn ich ihn finanzieren könnte. Ja? Ich habe auch nichts gegen diese Uhr und ich habe auch nichts gegen diese Sachen und ich habe auch, gut, das mag ich jetzt nicht, das finden einige so toll, das ist für mich viel zu sauer. Ich weiß nicht, wie man sich dafür begeistern kann, aber das ist eine Geschmackssache. Ich habe da nichts gegen, ich habe nur etwas dagegen, wenn das mein Gott wird. Wenn du diesen leisten kannst, weil du tüchtig bist und du verdienst Geld, mach es, würde ich auch machen. Ja? Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir den auch gerne kaufen und werde mit meinem Bruder Silbermann mal ein paar Runden drehen. Ja? Und wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich ihn sogar noch so einen kaufen. Ja? Und auch Sonne hier. Mein Bruder Markus schenke ich dir dann zum Geburtstag. Ja? Ich habe da nichts gegen. Nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht, ach so ist es wieder, Christsein und Welt, alles ist teuflisch, was schön ist. Und das habe ich nicht gesagt. Aber das ist bei vielen Menschen ihr Gott geworden. Das ist ihr Mammon geworden. Versteht ihr? Manche Männer, wenn sie so eine Uhr nicht haben, dann fühlen sie sich wertlos. Und sobald sie so ein Ding da oben haben, übrigens die Uhr, die ist die gleiche, als wenn du dir eine für 5 Euro kaufst. Ja? Also sie ist natürlich schöner, das gebe ich zu. Aber von der Sache her, das ist eine Wertanlage, gebe ich auch zu. Aber wenn du wissen willst, wie spät das ist, kannst du dir auch irgendwo auf dem Flohmarkt für 5 Euro eine kaufen. Ja? Die sagt auch, wie spät es ist. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nichts dagegen. Ich hab wirklich nichts dagegen. Ich hole mir auch gerne Klamotten mit. Nicht alles ist schön. Manche weiß ich auch nicht, wie man dafür Geld ausgeben kann, nur weil da ein Name draufsteht. Das Gleiche würde in irgendeinem Second-Hand-Laden keiner für 5 Euro kaufen. Aber wenn da irgendein Name draufsteht, wollen sie 5.000 dafür haben. Die sind ja verrückt geworden, die Leute. Und es gibt manche Menschen, die sagen, ja, wenn ich diese Marke nicht habe oder diese, das ist unter mein Niveau. Ja? Die gehen ja nur in solche Läden rein. Ja? Und mancher Mann hat selber Schuld, wenn er seine Frau so verrückt erzieht. Ja? Manche sagen dann nur, also ich wünsche mir eine Tasche. Wunderbar. Dann gehen wir in die Stadt und wo willst du rein? Und die Frau sagt, lieber Mann, du weißt, ne? Es muss schon hier sein. Was anderes kommt bei mir nicht in Frage. Und der arme Mann weiß nicht mehr, was er machen soll. Und jetzt passt gut auf, ihr lacht. Und ich, ist ja auch ein bisschen spaßig, ja. Aber ich weiß aus der Seelsorge, dass manche Ehefrau, auch umgekehrt, das ist nicht nur auf Frauen bezogen, ja, das sind auch manche Männer, die haben ihren Ehepartner zum Betrug hingeführt, damit sie ihr Luxusleben leben können. Das sage ich euch so, wie das ist. Ich kenne zig Frauen und zig Männer, die dort ein ganz großes Problem haben. Ich bin Gott wirklich dankbar, ich darf das wirklich so sagen, dass ich anders groß werden durfte. Ich bin so groß geworden, wir hatten manchmal Überfluss und manchmal mussten wir Flaschen abgeben, damit wir uns was zu essen holen konnten. Und ich kenne viele Menschen, die so groß geworden sind. Und wisst ihr, es gibt weniger Menschen, die ich kennengelernt habe, die, als es ihnen besser ging, charakterlich gleich geblieben sind. Hier sitzen einige drinne, wo ich weiß, die haben so viel auch schon verdient. Aber das darf ich Gott zur Ehre sagen, die haben ihren Charakter nicht verloren. Und das hat bewiesen, dass sie immer Charakter hatten. Es gibt manche, die hatten nichts und dann kommen sie plötzlich zu Geld durch keine Ahnung was und plötzlich kennen sie einen nicht mehr. Ja? Dann gucken sie auf dein Auto, du fährst ein vernünftiges Auto, ja? Dann gucken sie drauf. Was für ein Baujahr ist das eigentlich? Der fährt ein Auto, was 5 Jahre alt ist. Was hat das eigentlich mal gekostet? 10.000. Das kosten meine Felgen. Versteht ihr? Wo ich denke, was ist denn das? Was ist denn aus denen geworden? Ja? Und manche Menschen geben sich denn gar nicht mehr ab. Ja? Die müssen dann immer essen gehen, irgendwo in der Innenstadt, wo ein Frühstück 500 Euro kostet. Ja? Versteht ihr? So überzüchtet nennt man das in unserer Sprache. Ja? Überzüchtet. Ich bin lieber bei Leuten, die ein altes Semmel haben und ein Stück Wurst und beim Lagerfeuer und trinke ich ein altes Bier vom Penny. Da fühle ich mich tausendmal wohler als dieses ganze Hochgeforzte. Da könnte ich kotzen, ehrlich. Und ich muss das euch mal ganz ehrlich so sagen, auch unter unseren Menschen ist etwas gekommen, dass die Leute sich mal wieder zurückbesinnen müssen, wo wir herkommen. Manchmal wäre es vielleicht gut, wenn eine Inflation kommt, dass Gott uns mal alles wegnimmt, damit die Leute mal wieder auf den Boden zurückkommen. Manche, die fliegen schon, wisst ihr, die sind wie so ein Heißluftballon, die sind irgendwo oben. Versteht ihr? Und in manchen Kreisen, wenn du da nicht sowas hast, ja, die reden mit dir gar nicht. Da bist du ein Assi. Ja? Ich habe festgestellt, die Assis sind die, im wahrsten Sinne des Wortes, die so arrogant sind und diese anderen Menschen stehen lassen. Ja? Wir sollten mal wieder zurückkommen. Wir sollten mal wieder zurückkommen, runter von unserem hohen Ross. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, mein Junge, merk dir mal eins, egal wie viel Geld du hast, mehr als 2 Steaks isst du nicht. Und so hat mein Vater mich großgezogen. Ja, und darüber bin ich dankbar. Und Lass uns da wirklich gucken. Demas gewann die Welt wieder lieb. Und die Welt hat wirklich was zu bieten. Wie manch einer hat, weil er eben halt mithalten will mit allen Status. Es gibt ja manche Leute, die sehen, jetzt hat der Fritz hat sich jetzt das Auto gekauft. Frau, ich muss noch mehr auf Geschäft, das muss ich unbedingt auch haben. Als wenn die Welt untergeht mit so einem Auto. Junge, bleib doch mal ruhig, was ist denn mit dir los? Und dann merken sie, ich kann es reell nicht machen. Ja, dann ist egal, dann mache ich mal Trick 18. Ja, Ingo, wir können da was klar machen und so, ja. Komm, dann mache ich mit. Ja. Und dann verkaufen sie ihren Glaube. Dann haben sie ihre Seele verkauft. Und wie manch ein Gläubiger, ich spreche nicht von Scheinchristen, wirklich wiedergeborene Christen, haben sich durch so eine Spielerei dann selbst das Eigentor geschossen. Und plötzlich merken sie, Brana, ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich habe kein Interesse mehr, die Bibel zu lesen. Okay. Kann es vielleicht sein, dass Blut an deinen Händen klebt? Nimm das wieder weg. Lieber wenig und unter dem Segen als Überfluss und der Teufel sitzt dir im Nacken. Der Herr hat uns immer versprochen, wir müssen auch fleißig sein. Es gibt auch das andere, ja. Es gibt auch das andere, dass Leute faul sind und so. Das unterstützt der Herr sicherlich auch nicht. Wir sollen auch fleißig sein, ja. Und wir dürfen uns auch was schaffen. Also nicht, dass sich jetzt Leute rausgehen und sagen, so was darf ich mir niemals holen, dann schmeißt der Prediger mich raus. Nein, nein, nein. Wenn das alles korrekt ist, kannst du dir davon 100 Sachen holen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Nur dein Herz darf nicht da drin. Merkt euch mal einen Satz, auch ihr jungen Leute. Ihr dürft so viel Geld haben wie möglich. Nur das Geld darf euch nicht haben. Merkt ihr diesen Satz? Ihr könnt so viel Geld haben, wie es geht, aber das Geld darf euch nicht haben. Wenn das ist, ist alles gut. Und natürlich sollte das schon auch vernünftig sein, weil sonst wirst du merken, das wissen wir alle, unverdientes, unkorrektes Geld ist wie Sand, was zerrinnt. Ja? 100 Euro irgendwie mit Trick 19 ist ganz schnell weg. 100 Euro mit voller Arbeit und Kraft ist der Segen drauf. Das habe ich in meinem Leben auch, ich habe beide Wege kennengelernt. Ja, ich bin auch mal einen anderen Weg gegangen, aber der Herr hat mir geholfen, das zu lassen. Demas, er hat die Welt, er hat mich verlassen. Es gibt wenig Bibelstellen, die mich schon so oft zum Weinen gebracht haben. Ich habe oft über Demas geweint. Wisst ihr warum? Erstens glaube ich, dass er wirklich ein wiedergeborener Mann war. Paulus hätte den nie mitgenommen, wenn er nicht davon überzeugt gewesen ist, ein richtiger Christ. Und dann denke ich mir, Demas, du hast so einen Mentor wie Paulus. Ich hätte gerne mit dem mal ein Interview geführt. Demas, du hast doch bestimmt gewaltige Sachen mit Paulus erlebt. Du hattest einen der größten Bibellehrer nach Jesus Christus. Das war dein Mentor. Du hast doch bestimmt erlebt, dass Menschen aus der Macht der Finsternis frei geworden sind. Du hast bestimmt vielleicht so erlebt, dass todkranke Menschen gesund geworden sind bei Paulus damaliger Zeit. Du hast doch so viel erlebt. Demas, warum hast du Jesus verlassen? Es ist für mich die traurigste Figur mit in der Bibel, die es gibt. Und das sage ich nicht überheblich, weil ich ein Stück weit Demas in meinem Leben auch erlebt habe. Ich habe damals auch Jesus verlassen. Warum? Weil ich mich geärgert habe über Menschen. Weil Hass und Rache mein Leben bestimmt haben. Und dann habe ich ihn verlassen. Und merk dir mal eins, die Sünde ist wie ein Stein, den du ins Wasser schmeißt. Ein Ring holt das andere ein. Eine Sünde bleibt nie allein. Ich bin weggekommen vom Herrn Jesus. Auf meine geliebte Bibel war Staub. Ich bin nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Ich habe so gut wie nicht mehr gebetet. Und wenn habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich gebetet habe, wenn ich ehrlich bin. Und eine Zeit lang ging es gut, das wäre jetzt falsch, aber eine Zeit lang ging es einigermaßen, aber irgendwann habe ich so eine Sehnsucht nach Jesus bekommen. Aber der Herr musste mich zerbrechen. Musste erst meinen Führerschein verlieren. Meine Sissi, damals noch ganz klein, musste im Krankenhaus ganz schwer 3 Wochen sein und da bin ich zusammengebrochen. Und da habe ich gesagt, guck mal Herr, was ich mache. Durch meine Sünden kommt der Fluch auf meine Familie. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es alles so sinnlos ist ohne Jesus. Und dann durfte ich mein Leben wieder ganz neu den Herrn geben. Und Das ist der Schlüssel, wieder zurückzukommen zu deinem Gold. Weißt du, was das Schöne ist, dass du heute hier bist und dass Gott dir das nochmal schenkt. Er möchte dir dein Gold, was du verloren hast, zurückgeben. Er möchte dir deine stille Kammer zurückgeben. Er möchte dir diese Freude wieder zurückgeben. Er möchte, dass du wieder wach wirst. Das steht in Offenbarung Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Aber eins habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ein Bruder hat mal gesagt, die Wurzel unserer Not liegt häufig darin, dass wir die Führung über unser Leben noch nicht an Jesus abgegeben haben. Und vielleicht ist das dein Problem. Vielleicht quälen dich so viele Dinge, dass du sagst, Christian, ist ja alles wahr, was du da sagst. Aber du kennst meine Situation nicht. Du kennst die Familie nicht, in der ich lebe, was da alles verrückt und kaputt ist. Ich möchte manchmal gerne raus, aber es geht nicht. Dann stelle ich dir die Frage, bist du denn bis jetzt aus eigener Kraft rausgekommen? Nein. Hast du irgendwas gewonnen, außer Magengeschwüre, Hass, Groll, Zorn, Verbitterung? Hast du irgendwas gewonnen? Nein. Dann lass doch diesen Weg. Dann sag doch, Herr, ich habe mich genügend abgemüht und ich höre damit auf. Ich mache es nicht mehr. Ich kann meine Familie nicht verändern, mein Umfeld nicht verändern. Ich kann ja mich selbst noch nicht mal verändern. Und deswegen gebe ich sie in deine Hand, Heiland. Aber ich möchte nicht wie Demas weg. Ich möchte wieder zurück zu dir. Und Bruder, Schwester, wenn du heute gemerkt hast, dass Jesus dich neu ruft, dass du spürst, ich möchte wieder da zurück, wo mein Herz gebrannt hat. Ich habe Jesus ein Stück weit verloren. Ich habe mein Gold, was ich mal hatte, habe ich verloren. Aber ich möchte wieder zurück zu dieser Liebe. Ich möchte diesen Wert wieder erkennen. Und ich möchte dem Feind ein Bild für den assyrischen König nichts mehr das geben, was Gott zusteht. Das Gold war für den Tempel, das war Gottes Tempel. Das hat den Assyrer in der Hand des Assyrerkönigs nichts zu suchen gehabt. Lieber Bruder, liebe Schwester, du hast nur ein Leben. Das wertvollste Gut im Lichte der Ewigkeit ist die Zeit. Und die hat Gott dir gegeben. 24 Stunden gibt er dir jeden Tag. Vielleicht musst du neu Buße tun, dass du merkst, Herr Jesus, ich bin mit meiner Zeit nicht richtig umgegangen. Unser Bruder Selbemann, als er dort lag, hat er zu mir gepredigt. Ich habe mir gedacht, Christian, was würde passieren, wenn du da bist? Und solche Erlebnisse, die zeigen uns, ist dein Leben, stimmt es? Ist alles okay mit dir und Jesus? Oder müssen wir etwas bereuen? Wenn Jesus heute jetzt zu dir spricht und sagt, in einer Viertelstunde hole ich dich ab, du kriegst einen Schlag und bist weg. Was würde das jetzt in dir auslösen? Würdest du sagen, Herr, da müssen aber noch Gespräche geführt werden? Oder ich müsste, oh Herr, bitte gib mir noch mal die Chance, ich möchte gerne noch mal mehr machen für dich. Du hast mir so klar gezeigt, ich soll die Jugendarbeit, Kini-Arbeit, Kinderarbeit aufräumen oder was weiß ich. Und ich habe es nicht getan, bitte gib mir noch einmal die Chance. Wenn das so ist, dann mach es doch jetzt. Dann sag, Herr, ich möchte jetzt heute anfangen, das zu tun, was du mir sagst. Ich laufe jetzt nicht mehr weg. Und ich werde es nicht mehr zulassen, dass der Satan meine wertvolle Zeit, mein wertvolles Leben, was du mir schenkst, dass ich es verplemper. Wisst ihr, wir wissen alle nicht, ob wir uns nächsten Sonntag in dieser Form wiedersehen. Wir wissen es nicht. Eben ist mein Herz richtig zusammengezuckt. Ich kenne diesen Pastor. Ich wusste, dass dieser 15-jährige Junge gestorben ist, aber ich wusste nicht, dass es sein Junge ist. Ich werde ihn morgen sofort anrufen. Das hat mich eben ganz tief getroffen in meinem Herzen. So ein junger Kerl, 15 Jahre, der hat das ganze Leben noch vor sich gehabt. Und in einem Moment ist alles weg. Und ich möchte dich bitten, Jesus hat so viel für dich getan, verstehst du? Und das möchte ich dir in dein Herz reinreden. Jesus hat alles für dich gegeben. Nicht, dass du irgendwo so rumdümpelst im Leben, so halb im Tiefschlaf. Nein, er möchte, dass du glücklich wärst, dass du Frucht bringst. Und dass du eines Tages, wenn du vor ihm bist, sagen kannst, Herr, ich weiß, dass ich dir viel Probleme gemacht habe. Ich war oft ein Sturkopf und ich war unmöglich manchmal. Aber eins weißt du, und das kann ich dir von ganzem Herzen sagen. Ich habe versucht, mit all dem, was du mir gegeben hast, das Beste rauszumachen. Ich weiß, dass es dir nicht würdig genug ist, aber mehr ging nicht. Wenn ich das eines Tages sagen kann, bevor ich gehe, dann hat sich mein Leben gelohnt. Ich weiß, dass ich nicht alles richtig gemacht habe, bis heute nicht und bis in der Ewigkeit schon gar nicht, bis der Herr mich abholt. Aber ich möchte ihn nicht im Wege stehen, versteht ihr? Ich möchte ihn nicht im Wege stehen. Ich möchte eines Tages, wenn ich vor ihm stehe, sagen können, Herr, mehr ging nicht. Ich habe aber alles probiert. Aber ich möchte nicht zusammenzucken und sagen, oh Herr, jetzt komme ich, ich muss noch so viele Sachen aufräumen. Mach das nicht, Bruder, Schwester. Wisst ihr, wie weit Gott von uns entfernt ist? Ein Gebet. Und ich möchte jetzt mit uns eine Minute der Stille haben. Vielleicht hast du heute im Gottesdienst gemerkt, Bruder, da gibt es so manches Gold, was nicht mehr da ist. Dann sag ihm das jetzt. Du brauchst es auch gar keinen Menschen zu sagen. Kannst du. Wenn du später möchtest, kann ich auch in der Seelsorge dir helfen. Oder auch andere Brüder und Schwestern sind hier. Aber der beste Seelsorger ist Jesus. Und der steht jetzt vor dir. Der steht jetzt so vor dir und sagt, mein Kind, sag's mir. Alles, was dich belastet, gib es mir ab. Und jetzt kannst du dort, wo du bist, alles das, was dich quält, all deine Sorgen, all dein Falsches, sag ihm das. Brauchst du gar nicht viel zu sagen. Sag einfach, hey, ich habe mich völlig verrannt. Ich habe mein Gold verloren. Aber heute bist du da. Jesus, ich will zurück. Ich will zurück zu dir. Ich möchte wieder, dass zwischen uns alles klar ist. Nimm mich wieder zurück, Herr. Ganz dicht und nah an deinem Herzen. Und das darfst du jetzt dort tun, wo du bist. Ich werde eine Minute still bleiben. Und dann werde ich laut mit uns gemeinsam beten. Und ihr dürft alle sitzen bleiben. Und dürft beten. Herr, in dein Wort steht einmal geschrieben, dass du hörst, ehe sie rufen. Und du hast jetzt alles gehört, was der eine oder andere dir gesagt hat. Und es kommt gar nicht auf die Worte an oder auf die Länge des Gebets. Es kommt auf diese Herzenssehnsucht an, wieder ganze Sache mit dir zu machen. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du größer bist als mein kleines Leben. Und wir wollen dir gemeinsam bekennen, dass wir dir oft Probleme machen, Herr. Wir wollen es dir heute ganz neu sagen, Herr Jesus Christus, dass wir so manches Mal unsere eigenen Wege gehen. Wir möchten uns bei dir entschuldigen und uns demütigen, dass du nicht in allen Bereichen immer das Sagen hast, dass es sehr oft so ist, dass wir mit unserem Sturkopf durch die Wand wollen, auch ich. Und wir wollen uns auch bei dir entschuldigen, dass wir durch unser Leben manches Mal den Satan Ehre geben, weil wir seine Wege gehen und nicht deine, Herr. Aber wir möchten dir auch sagen, Herr, dass es uns leid tut und dass wir uns sehen nach einem Leben, was dich ehrt. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du in dein Wort sagst, dass du für die Kranken gekommen bist. Und Herr, wir sind erbärmlich krank und wir brauchen deine Hilfe. Und wir flehen dich an, Herr Jesus Christus, verändere uns in dein Bild und hilf uns ab jetzt und hier, dass wir bereit sind, wenn du kommst, dass wir unser Leben nicht verplempern und dass wir alles, was uns quält und uns lähmt, in deine Hände geben. Und dass wir wieder ganze Sache machen, dass wir wieder fröhlich sind beim Bibellesen, dass wir wieder gerne ins Studium der Schrift gehen, dass wir zu unseren Bibelstunden gehen, zu den Männer- und Frauenstunden, zu den Kinder- und Teenie-Stunden, Jugendstunden und zum Gottesdienst. Und lass uns bewusst werden, dass es Gnade ist. Schenk, dass wir das mit einer Freude tun. so wie du es getan hast. Amen.